Wie geht es nun? Wie kann man nun einen Vertrag revidieren? Indem man an die andere Seite herantritt und immer in Anerkennung dessen, es muss dein Wille sein, einer neuen Regelung zuzustimmen und versucht, diesen Willen zu beeinflussen. Wie kann man ihn beeinflussen? Erstens, indem man ihm Angebote macht. Ich erlaube dir was Neues. Ich erlaube dir noch mehr als gestern. Gibt es, ist eine Möglichkeit. Indem man, das ist aber schon die viel härtere dann, indem man die wechselseitigen Abhängigkeiten, die durchs genehmigte Benutzungsverhältnis eingerissen sind, ausnutzt und den anderen Staat darauf verweist, du willst jetzt meinen Stahl nicht mehr reinlassen, okay, aber weißt du, was ich bei dir alles, was ich an deinen Geschäften alles kaputt machen kann? Nicht man gewährt neue Vorteile, sondern man erpresst mit der Abhängigkeit von dem Verkehr, der schon existiert. Man erpresst damit, was man alles unterbinden könnte, wenn man wollte. Man droht mit Schädigung. Alles schon immer so einfach. Und in letzter Instanz benutzt man das Gewicht, das man als Staat in der Welt hat und sagt, meinst du, mir gegenüber kannst du dir sowas erlauben? Und da findet dann die ganze friedliche Benutzung dessen, was man als Gewalt ist, statt. Da verweist man dann nicht nur auf den Nutzen, den man stiftet oder den Nutzen, den man der anderen Seite entziehen könnte, sondern da verweist man darauf, weißt du, wer ich bin? So nach dem Muster, ich bin die USA. Oder auch, nicht zu unterschätzen, ich bin die EU. Also muss man sich mal die Verträge anschauen, die die Europäische Union mit den sogenannten AKP-Staaten macht. Also AKP, Afrikanisch-Karibisch-Pazifisch. Das sind die Verträge der EU mit Entwicklungsländern. Das sind Verträge, denen sieht man an, wer hier wer ist. Und das wird dann ins Spiel gebracht. Und dann findet eine, nicht gleich die Androhung von Krieg, aber der Verweis auf, ich bin eine Macht von diesem Kaliber, das musst du doch in Rechnung stellen, das findet schon statt. Und die ganzen Leute, die sagen, man muss wegkommen von der Gewalt, es gibt doch heute internationale Streitschlichtinstitutionen. Es gibt doch friedliche Formen der Konfliktaustragung. Es gibt ein Völkerrecht, an das Staaten sich halten könnten, sollten, müssten, dann wäre es friedlich. All die verkennen, dass die Methoden der friedlichen Konfliktlösung, die Methoden der Streitschlichtung und die Reglements des Völkerrechts, dass alle die keine Absage an die Benutzung der Gewalt sind, sondern dass das die Methoden sind, die Gewalt vorm großen Kladderadatsch in Anschlag zu bringen. Das sind Methoden das sind richtig methodische Formen der wechselseitigen Erpressung. Man sagt, ihr habt doch in der WTO zugestimmt, dass ihr keine protektionistischen Maßnahmen ergreifen dürft. Ja, was ist es, wenn der andere Staat protektionistische Maßnahmen ergreifen will? Dann hilft doch das, dass er früher mal was anderes unterschrieben hat, überhaupt nicht. Oder wenn es hilft, warum hilft es eigentlich? Weil es den Staat daran erinnert, in der WTO, da ist doch ein gesamter Korpus von Handelsregeln aufgeschrieben worden. Und denen hast du mal zugestimmt. Willst du das alles kündigen? Willst du den ganzen Nutzen, den du davon hast, ade sagen? Nein, will er nicht. Weiter die Streitschlichtungsmechanismen. Amerika in der WTO sagt, es schätzt die WTO, solange die WTO andere Staaten verpflichtet. Aber selber will Amerika sich durch die WTO nicht verpflichten lassen. Die USA haben richtig bekannt gegeben, wenn dreimal gegen sie entschieden wird, treten sie aus. Was ist es? Amerika sagt, ein Staat wie ich. Und da kommt natürlich die größte Militärmacht der Welt genauso als Argument rein wie, der Souverän, der den größten kapitalistischen Markt selber besitzt. Ein Staat wie ich, der blamiert sich doch nicht, wenn er aus der WTO austritt, er blamiert vielmehr die WTO. Dann sind doch die Handelsregelungen gar nichts mehr wert, wenn sie den Zugang zum amerikanischen Markt nicht mehr regeln. So erpressen sie die anderen mit, es gibt ein Reglement, haltet euch an das, denn haltet euch an das, wir halten uns bloß dran, wenn es uns passt. Und wenn euch das nicht recht ist, dann gibt es das Reglement gleich gar nicht. Und insofern sind die ganzen Mechanismen der friedlichen Konfliktlösung eigentlich nichts anderes als Verkehrsformen, in denen die beiden Seiten des Konflikts all ihre Erpressungsmittel in Anschlag bringen und ausprobieren. Und die sollen sie in Anschlag bringen und die sollen sie ausprobieren. Denn nichts ist schöner, als wenn die andere Seite sich durchs Vorzeigen der Kriegswaffen davon überzeugen lässt, dass man sich besser beugt, als wenn man sie anwenden muss. All die Reglements, die dienen dazu, und das muss man ernst nehmen, die dienen dazu, unnötige Kriege zu vermeiden, nicht Kriege. Kriege, die es nicht braucht, zu vermeiden. Das ist der Anspruch. Kriege, die nicht sein müssten, wenn die beiden kontrahierenden Seiten all ihre Erpressungsmittel wechselseitig vorher mit Bedacht durchkalkuliert hätten. Und dazu will man sie anhalten. Dazu wollen sie sich selber wechselseitig anhalten, denn sie sind ja scharf aufs Benutzungsverhältnis. Sie sind ja scharf darauf, den anderen Staat zu benutzen, nicht zur Konkurrenz der Waffen überzugehen und das kapitalistische Verdienen am anderen Staat während der Zeit auszusetzen. Sie wollen ja den anderen Staat benutzen und nicht aufhören, ihn zu benutzen. Deswegen bemühen sie sich, und dafür taugen die ganzen Vertragsformen und Reglements, deswegen bemühen sie sich, den Rückfall in die Konkurrenz der nackten Gewalt zu vermeiden, solange sie selber davon überzeugt sind, dass er nicht nötig ist. Umgekehrt. Wenn sie feststellen, dass sie alle ihre Erpressungsmittel ausprobiert haben, ja, und die andere Seite nicht bereit ist, die anzuerkennen, wenn sie feststellen müssen, dass das, was sie sich als Durchsetzungsfähigkeit zurechnen und worauf sie die Rechte gründen, für die sie Respekt in der Welt verlangen, wenn sie erfahren müssen, dass die andere Seite diese Durchsetzungsmittel gering achtet, dann sehen sich Staaten in ihrer gesamten Anerkanntheit beleidigt, missachtet, sie sehen die Anerkennung, auf die sie Anspruch erheben, zurückgewiesen und sehen sich genötigt, den Respekt vor ihrer Macht wieder durchzusetzen. Gerade weil der gesamte friedliche Verkehr von A bis Z auf dem quasi bloß theoretischen, argumentativen Einsatz der Gewalt beruht, ist das Scheitern der Durchsetzung im diplomatischen Verkehr ein einziger Beweis, dass die Gewalt, die wir sind, offenbar verkannt wird von unserer Umwelt. Die geben nicht zu, wer wir sind. Die lassen nicht gelten, wer wir sind. Die anerkennen nicht, was wir können. Das muss man ihnen beweisen. Noch eine andere Fassung. Gerade weil der Verkehr, der vertragliche Verkehr zwischen den Staaten, auf dem dann die geschäftliche Benutzung des einen und des anderen Territoriums mit Land und Leuten beruht, gerade weil dieser ganze Verkehr immerzu auf der Anerkennung der eigenen Erpressungsfähigkeit durch die andere Seite beruht, gerade deswegen pflegen Staaten neben ihrer ökonomischen Konkurrenz, mitten im Frieden, eine Konkurrenz der Bewaffnung. Gerade weil der ganze friedliche Verkehr darauf beruht, dass man dem anderen sagen kann, ich kann dich frei fertig machen, wenn es nötig wäre. Deswegen findet neben dem Streit um Zölle und Protektionismus und dem ganzen Zeug, was es als Streit im kapitalistischen internationalen Geschäftsverkehr gibt, neben all dem findet eine Konkurrenz der Bewaffnung statt. Staaten rüsten mitten im schönsten Frieden und geben sich alle Mühe, sich überlegene Bewaffnung zuzulegen. Und weil alles auf die Erpressungsfähigkeit ankommt, deswegen liefern sie sich ganz unabhängig von der Benutzung der Waffen beim Erpressen eine Konkurrenz der Waffen. Sie beäugen sich im Frieden wechselseitig dauernd, was legt denn der sich für Bewaffnung zu? Was will denn der, wenn der sich solche Waffen anschafft? Ist denn das gegen mich gerichtet? Oder andersrum? Habe ich in meiner Rüstungspolitik den gehörigen Abstand von dem Nächststärksten immer gewahrt oder haben wir was verschlafen? Staaten sind bemüht und man muss wirklich sagen, und das ist ein schöner Kreisverkehr, der da einreißt, Staaten übersetzen laufend ihre ökonomischen Erfolge, wenn sie reich werden, wenn sie es schaffen, durch die internationale Geschäftstätigkeit sich als Staat zu bereichern, übersetzen sie ihren Reichtum in Waffen, also in politische Macht. Und dann benutzen sie die politische Macht, um die Bedingungen der Bereicherung, um die internationalen Bedingungen der Bereicherung im eigenen Sinn zu gestalten oder der anderen Seite reinzudrücken. Na, jetzt sind mir die Worte ausgegangen. Das Irre ist das, wir erleben kaum Kriege, die so gehen, wie ich es vorhin gesagt habe, so nach dem Muster, öffnest du deinen Hafen oder verzichtest du auf Strafzölle, auf Stahl, was? Nein, das tust du nicht. Da muss ich dir die ganze Anerkennung entziehen und Krieg erklären. Ja, findet man so gut wie nicht. Ach, so gut wie nicht heißt halt so gut wie nicht. Im 19. Jahrhundert hat Amerika Kriegsschiffe vor japanische Häfen geschickt und gesagt, gibt es jetzt Freihandel oder nicht? Dann haben die Japaner gesagt, nein, es gibt keinen Freihandel, haben die Amerikaner gesagt, dann gibt es Krieg. Also, kommt schon vor. Nur so kommt es eigentlich selten vor. Warum? Weil die Konkurrenz der Waffen einfach neben der Konkurrenz der Benutzung der militärischen Durchsetzungsfähigkeit immer nebenher läuft. Viel schneller kriegst du dann Krieg über die Frage, was fällt dem anderen Staat ein mit der Bewaffnung, die der sich zulegt. Da weiß ich, der hat feindliche Absichten. Der will sich mir nicht mehr beugen. Dann ist nicht das, was er mit den Waffen veranstaltet, sondern dass er sie hat und sich zulegt, schon die ganze unerträgliche Herausforderung der Macht, die man selber ist. Es erscheint dann wieder wie sinnlos oder wie ein Zirkel, so nach dem Muster. Und hätten sie nicht, also der Erste Weltkrieg, dem sind vorher Rüstungsverhandlungen zwischen dem Deutschen Reich und England vorausgegangen, ob man sich und in welchem Umfang sich die kleinere deutsche Flotte Panzerkreuzer wie die britische zulegen darf. Ja, und wenn dann rauskommt, die legen die sich einfach zu, dann ist auch für alle Seiten klar, die wollen die Unterordnung nicht mehr zeigen, die sie bisher gezeigt haben. Also, jetzt ist Krieg angesagt. Dann geht es darum, die sind nicht mehr kontrollierbar. Dann geht es darum, dann muss man sie mit Gewalt kontrollieren. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Der Irak ist Objekt eines Angriffs geworden, mit dem Vorwurf, er hat oder will sich beschaffen Waffen, von denen Amerika beschlossen hat, die stehen diesem Land nicht zu. Ja, nicht weil der irgendein Handel mit Öl verweigert hat oder Kapitalimport nicht zugelassen oder Kapitalexport gefordert hat, irgend sowas, nichts, alles das. Sondern weil die ganze Durchsetzung im diplomatischen Verkehr, der all die zwischenstaatlichen Verhältnisse und Benutzungsverhältnisse regelt, weil die Durchsetzung auf der anerkannten eigenen Gewalt beruht, gibt es eine selbstständige Konkurrenz der Gewalten. Die fragt nicht mehr, ob der andere gerade mehr verdient oder man selber weniger verdient. Die fragt nur noch, zeigt der andere mit der Bewaffnung, die er sich zulegt oder auf die er verzichtet, dass er an einem Unterordnungsverhältnis mir gegenüber festhalten will oder dass er diese Unterordnung verweigert. Und das sind dann die Kriegsgründe. In letzter Instanz ist der Grund für Krieg also immer das, dass man die Gewalt, die der andere ist, nicht mehr anerkennen will, nicht mehr aushalten will, weil man weiß, dass sie eingesetzt wird. Eingesetzt wird für die Gestaltung des zwischenstaatlichen Verkehrs. Deswegen kündigt man ihn, stellt der anderen Seite ein Ultimatum, werf die Waffen weg, die ich dir, deren Besitz ich dir vorwerfe. Und wenn nicht, überfällt man die andere Seite und zerstört die Macht, die sie ist. Also nochmal der wichtige Punkt. Die Vorstellung, der friedliche Verkehr, so wie es beim Immanuel Kant steht, ja, der Handel zwischen den Staaten verhindert den Krieg. Von wegen. Der Handel zwischen den Staaten beruht darauf, dass zwei Gewalten einander gegenübertreten. Er wird daran gemessen, ob er beide Gewalten befriedigt. Und wenn er sie nicht befriedigt, dann bringt gerade der Handel sie gegeneinander auf. Und dann entdecken sie, dass sie noch was ganz anderes haben, um für sich vorteilhafte Geschäftsbedingungen einzurichten, als bloß den Handel und seinen Entzug. Nämlich sie entdecken die Gewalt, die sie selber sind. Und die ist deswegen nicht eine Entgleisung gegenüber zivilisierten Zuständen. Die ist nicht ein Rückfall hinter schon erreichte Formen von internationalem Recht. Sondern die Gewalt ist die Grundlage von all dem. Und sie wird nie verlassen. In allen Vertragsverhältnissen, in allen Formen internationaler Rechtsetzung wird die Gewalt, die zwischenstaatliche Gewalt als die Basis dieses Verkehrs nie einen Deut lang verlassen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass wenn Staaten sich mit den Instrumenten ihrer diplomatischen Durchsetzung, nämlich mit dem theoretischen Vorzeigen der Mittel, die sie haben, nicht mehr durchsetzen können, dass sie dann auf die Gewalt zurückfallen, die sie sind. Die Entgegensetzung von Gewalt und Handel, von Gewalt und Vertragsrecht, von Gewalt und Völkerrecht, die Entgegensetzungen sind ausnahmslos irrig. Nehmen wir mal das alles Gesagte, jetzt wie eine abstrakte Grundlage und blicken jetzt mal wieder auf den Irakkrieg, wie er jetzt abläuft. Oder richtiger, es geht nicht um den Ablauf. Es geht um den Irakkrieg, seine Gründe und was er leisten soll. Da haben wir was, die USA treten gegenüber einem anderen Staat auf und sagen, der hat Waffen, die wir nicht zulassen. Nicht, was er mit den Waffen macht, ist der Vorwurf. Der macht ja nichts damit, wenn er sie denn hat. Vielleicht hat er sie ja eh gar nicht. Nicht, was er damit macht, sondern was er damit machen könnte, ist der unerträgliche Zustand. Und dieser Zustand, den wollen die Amerikaner nicht mehr gelten lassen. Sie treten sozusagen an, und verlangen, dass ab heute ein neues Recht gilt. Ja, auch das ist nicht Recht gegen Unrecht. Ja, Unrecht schreien jetzt halt die Europäer und die Anhänger der UNO, weil Amerika sich einen Krieg genehmigt, ohne die UNO letzten Endes gefragt zu haben. Oder gegen den Willen der UNO-Mehrheit. Mag sein, aber tatsächlich setzt Amerika oder versucht Amerika, neues internationales Recht zu setzen. Hat es bisher geheißen, Angriffskriege sind verboten. Heißt es jetzt, Massenvernichtungswaffen in falschen Händen sind verboten. Amerika nimmt sich das Recht, über die rechtmäßige Gewalt anderer Staaten zu entscheiden. Richtig, Amerika nimmt sich das Recht zu entscheiden, wie viel Waffen andere Staaten haben dürfen, brauchen. Da merkt man was. Amerika sieht sich halt inzwischen in einer Situation, in der der wechselseitige Respekt der Souveräne, ja, man muss dich anerkennen. Übrigens, man muss dich anerkennen, das war mein Eingangsargument, ich muss dich anerkennen, weil ich um dich nicht herumkomme, weil du eine andere Gewalt bist, die ich nicht beseitigen kann.